Guten Morgen miteinander. Wir sind ja im 1. Johannesbrief, haben am letzten Sonntag damit angefangen. Letzten Sonntag war Muttertag und ich habe gesagt, ich habe nicht spezielles Thema zum Muttertag. Dieser Sonntag ist Pfingsten und ich habe auch nicht spezielles Thema zu Pfingsten. Und doch passt dieser Abschnitt und die Botschaft, die ich heute habe, sehr gut zu Pfingsten. Der Hauptgedanke heisst, Gott ist Licht. Das werden wir so lesen in diesen Versen jetzt gerade. Und das heisst es auch noch, wir sollen so im Licht leben oder wandeln, wie Gott im Licht ist. Im Licht leben heisst eigentlich nichts anderes als unter der Leitung vom Geist Gottes leben. Im Licht leben. Und so passt das sehr, sehr gut zu Pfingsten. Der Johannes ist ja ein Augen- und ein Ohrenzeuge vom Wort des Lebens. Er hat bezeugt, Jesus Christus ist das Wort des Lebens. Er ist der Christus. Er ist der, der von Gott zu uns gesendet ist. Und er hat zwei Gründe, warum er uns den Brief schreibt, den er gerade am Anfang so schreibt. Der eine Grund ist der, dass der heute Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft oder Verbindung, je nach Übersetzung, ist das Gleiche. Und der zweite Grund, der kommt eigentlich aus dieser Gemeinschaft raus. Damit eure Freude vollkommen. Jetzt ist es natürlich so, dass im Alltag unsere Freude nicht immer vollkommen ist. Also nicht einmal ich laufe alltag nur fröhlich durch die Weltgeschichte. Das passiert mir auch, dass ich niedergeschlagen bin, dass etwas nicht läuft, dass mir die Freude jetzt gerade nicht zuvorderst ist. Das kommt vor. Und trotzdem, wenn ich dann mehr auf Gott besinne und daran denke, dass er mir das Heil geschenkt hat, dass ich die Vergebung von sämtlichen Sünden darf haben, dann kommt Freude auf. Und vor allem freue ich mich, dass ich darf im Frieden mit Gott leben und dass ich so eine wunderbare Zukunft habe. Wird dann älter und die Zukunft wird von dem her immer schöner. Oder immer näher. Wir gehen an einer wunderbaren Zukunft entgegen, weil wir gehen am Leben entgegen. Wandeln im Licht heim gehen. Und wir werden noch hören, jetzt, was das heisst. Gott Raum. Der Kapitel vom 1. Johannesbrief, Verse 5 bis 10. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Ich habe das letzte Mal gesagt, mir gefällt der Stil vom Johannes, er macht Nägel mit Köpfen. Er redet nicht um einen Brei herum, er redet einfach. Das, was er zu sagen hat, das sagt er. Aber er sagt es mit Liebe. Kommt in seinem Brief manchmal für meine lieben Kinder, meine Kinder oder Geliebte oder viel braucht er das Wort in seinem Brief. Mein erster Punkt, Gott ist Licht. Gott selber ist das Licht. Das erste war das er bei der Schöpfung hat werden lassen. Das Licht. So fängt der erste Schöpfungstag an, oder? Wir lesen im 1. Mose 1, 3, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Das ist die erste Scheidung, die vorgenommen wird. Das Licht von der Finsternis, das musst du trennen, das gehört nicht zusammen. Man muss das Licht von der Finsternis trennen. Dazu gibt es übrigens sehr schöne Gedanken. Finsternis kann das Licht nie vertreiben. Das geht nicht. Aber das Licht kann die Finsternis überall vertreiben. Wenn man zwei Räume hat, die dunkel sind, und im einen brennt Licht, wenn man Türen auftut, dann kommt nicht die Finsternis rein, sondern geht das Licht über. Das Licht vertreibt die Finsternis. Und das ist unsere Chance auch in unserem Leben. Übrigens braucht Gott weder Sonne noch Mond noch Sterne zum Licht machen. Die hat er dann erst am vierten Tag erschaffen. Und für uns ist das ein Problem. Ja, wie lange sind denn die Tage vorher gewesen, die ersten drei, ohne Sonne und Mond, oder? Wie lange haben denn die gedauert? Ja, natürlich etwa 24 Stunden, sage ich jetzt. Gott braucht doch keine Sonne, für was es Abend und Morgen wird. Das brauchen wir. Aber Gott nicht. Übrigens, in der Offenbarung lesen wir über das neue Jerusalem und über die neue Erde. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Gottes Herrlichkeit langt, für dass es hell wird. Da braucht es keine Sonne mehr. Was brauchen wir jetzt noch in unserem beschränkten Verständnis? Ja, noch der Gedanke dazu, dass Gottes Herrlichkeit lenkt. Unter dem göttlichen Licht gibt's keinen Schatten. Da bin ich überzeugt. Keiner mehr wird auf der Schattenseite leben. Und jeder wird schön warm haben. Die klimatischen Bedingungen vom Licht Gottes werden ideal sein. Da wirst du nicht müssen überlegen, wie meine Frau leider fast drunter leidet jeden Tag. Was lege ich heute an, damit ich nicht zu kalt habe? Oder auch nicht zu fest schwitze, wenn es ein bisschen wärmer wird? Was soll man noch anlegen, oder? Das ist ein Riesenproblem da in diesem Leben. Die meisten sagen, leg die an wie eine Zwiebel, eine Schale über die andere, dann kannst du auch eine nach der anderen wieder abziehen, wenn es zu warm wird. Ja. Unter dem göttlichen Licht wird es perfekt sein. Kannst du das vergessen, deine Sorgen, was jetzt sollst anlegen. Es ist einfach schön warm, es ist einfach gut. Und jeder ist am Licht, an der Sonne. Aber die Tatsache, dass Gott Licht ist, damit haben wir Menschen manchmal auch ein grosses Problem. Von Natur aus, sagt die Bibel, haben wir Menschen die Finsternis lieber als das Licht. Das kann man im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 19 lesen. Und in diesem Vers steht noch, warum was wir die Finsternis lieber haben. Denn ihre Werke waren böse. Oh, jetzt haben wir es, oder? Und schon merken wir, aha, im Licht wandeln, im Licht leben, ja, da darf man keine bösen Werke mehr machen, weil die macht man in der Finsternis. Das biblische Menschenbild redet nicht davon, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Überhaupt nicht. Die Aussage, die kommt von einem Genfer. Der ist in Genf aufgewachsen. Ist ziemlich, hat ein Lotterleben geführt, hat mehrere Mätressen gehabt und da und dort von denen auch etwa ein Kind. Nachher hat er ein wunderbares Buch geschrieben über Erziehung. Hat einen komischen Namen, Emil. Aber sie scheint es ein schönes Buch über Erziehung. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen. Sein einziger Kind, wo er ganz sicher war, dass es von ihm ist, hat er in ein Kinderheim gesteckt. Wahrscheinlich, weil er von Natur aus so ein guter Vater war. Er hat postuliert, die Menschen seien von Natur aus gut. Und Genfer sind so stolz auf ihn, dass sie ihre einzige armselige Insel, die sie haben, nach ihm benannt haben, oder? Also nach Gottes Wort ist der Mensch eben nicht gut, sondern von Grund auf verdorben und hat Finsternis lieber als das Licht. Weil seine Werke, zumindest ein paar, böse sind. Oder Johannes fügte es im Evangelium noch bei: Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ja, das ist klar. Wenn böse Werke hast, dann willst du, dass die im Finstern bleiben. Also das soll niemand wissen, oder? Und dann redet man dann auch von den Leichen im Keller, die wir noch haben. Ja, das ist eben das, wo ja kein Licht her soll. Lieber nicht. Das Problem heute ist allerdings in der postmodernen Zeit ganz anders. Es gibt ja gar nichts Böses mehr. Das hat man abgeschafft. Böses gibt's nicht mehr. Das darf's nicht mehr geben. Es muss einfach für die stimmen, wo die anderen nicht allzu sehr belästigen. Dann ist es schon gut. Das ist heute der Maßstab, oder? Also man weiss gar nicht mehr, was gut und böse ist. Wer übrigens, habe ich mir so überlegt, hat eigentlich das Recht, mir zu sagen, was gut und böse ist? Und ich bin stolz genug, um zu sagen, hat doch keines Recht, mir das vorzuschreiben. Wieso? Wieso soll nicht ich es vorschreiben? Da sollen sich gefälligst die anderen dran halten, oder? Es würde mir immer besser passen. Die Überlegung stimmt eigentlich schon. Wer soll uns vorschreiben, was gut und was bös ist? Unser Gewissen. Das ist bei denen derart abgestumpft, das schreibt nicht mehr viel vor. Und bei den einen ist es ganz extrem in eine Richtung ausgerichtet und bei den anderen in die andere Richtung und schon haben wir Streit und Krach. Und dann gibt es natürlich noch Regierungen, oder? Ah ja, die Regierung, die ist von Gott eingesetzt, sagt sogar die Bibel. Und die hat das Schwert in der Hand und die muss für Gerechtigkeit sorgen. Habt ihr das Gefühl, dass unsere Regierungen alle ganz gerecht sind? Wieso sollen die uns vorschreiben, was gut und was böse ist? Ja, die müssen für Ordnung schauen im Staat. Also müssen sie das machen. Aber verschiedene Regierungen sagen von ganz verschiedenen Sachen, dass die gut und böse sind. Wenn einer das darf vorschreiben, dann müsste er eigentlich Gott sein. Er müsste ausserhalb von uns sein und viel höher, dass er uns darf vorschreiben, was gut und was böse ist. Und er müsste gerecht sein. Und damit er könnte gerecht sein, müsste er allwissend sein und allgegenwärtig. Er müsste immer überall alles sehen. Sonst kann er ja seine Gerechtigkeit nicht durchsetzen. Und es wäre wieder ungerecht. Es müsste Gott sein. Und jetzt sagt er Johannes von dem: Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Der allgegenwärtige und allgewaltige Gott darf uns Menschen sehr wohl vorschreiben, was gut und was bös ist. Und darum sollten wir ihm folgen und uns nach seinem Wort ausrichten, weil er ist der, der das weiss. Die Frage ist nur, wollen wir uns dem Gott unterordnen? Wollen wir ihm vertrauen? Wollen wir seine Gebote und Verordnungen als etwas Gutes gelten? Mir ist aus der Apostelgeschichte ein Vers von Petrus in Sinn gekommen, der gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, ungefähr so hat er es gesagt. Heute würde er wahrscheinlich sagen, ihr müsst Gott mehr gehorchen als dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir müssen Gott folgen. Das ist wichtig. Und uns nach dem ausrichten. Gott ist zum Glück nicht nur Licht, er ist auch Liebe und Frieden. Das ist mir ganz gross geworden wegen meinem Taufvers. Mein Taufvers heisst: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Und der Vers hat mir zwischenzeitlich auch ein bisschen Angst gemacht. Weil ich gesagt habe, ui, ui, ui. Er heilige euch durch und durch. So weit bin ich noch nicht. Geist, Seele und Leib soll ganz heilig und untadelig werden. Das erreiche ich nie. Was muss ich Gott da noch für Strubi Heiligungsmassnahmen bei mir durchführen? Dass ich endlich ein bisschen Fortschritt mache, das hat mir fast Angst gemacht. Bis ich gemerkt habe, oder Gott hat mir das unterstrichen, dass der Vers anfängt, er selbst aber, der Gott des Friedens. Es ist ein Gott vom Frieden. Da will er nicht Angst machen. Ja, er will uns heiligen, durch und durch. Dass wir können im Licht leben, Gemeinschaft mit ihm haben und daraus Freude entsteht. Das will er schon. Aber es ist ein Gott des Friedens und da müssen wir nicht vor Angst zittern vor ihm. Aber wir müssen wissen, bei ihm ist Licht und absolut keine Finsternis. Vor dem Gott kannst du nichts verstecken. Gar nichts. Es ist alles nur am Licht. Weil das so ist und weil er ein Gott vom Frieden ist, dürfen wir Kinder Gottes werden und Kinder Gottes bleiben. Und das führt mich zum zweiten Punkt, was eben heisst, wir sollen im Leer im Licht ist, im Vers 7 hier. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden oder haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn Jesus sein Blut nicht hätte vergossen, wäre es für uns unmöglich, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und nur wegen dem können wir überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist ja das Wunderbare, dass Jesus das durch sein Opfertod ermöglicht hat. So können wir mit dem Gott vom Frieden verbunden sein. Und vielleicht denken wir, wenn ich bei meinem Taufvers, oh, da ist die Latte wieder zu hoch angesetzt. Im Licht leben, das kann ich nicht unbedingt. Er muss nicht so, wie Gott im Licht ist. Und vielleicht ist das eine von diesen Lügen Satans, wo wir dann manchmal wieder auf den Schlicht gehen, oder? Der Johannes würde es nicht schreiben, wenn es nicht möglich wäre. Das heisst aber nicht, dass wir dann perfekt sind. Sondern es heisst, dass es einen Unterschied gibt zwischen unserer Stellung vor Gott und zwischen unserem Zustand. Wir sind vor Gott wirklich rein gewaschen. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott sieht vollkommen heilig und rein. Auch wenn du das gar nicht vorstellen kannst. Aber er sieht das so. Weil er sieht die gerechtfertigt durch das Blut von Jesus. Und dass wir das dürfen. Wenn wir das ein bisschen ganz einfach anschauen werden, wie die Kinder, dann merken wir, jawohl, wenn wir in der Finsternis leben, das bedeutet einfach, wir machen Sachen, wo wir wollen, andere dürfen das nicht sehen. Das, sonst müssen wir uns ja sogar noch schämen, würden wir ja noch schlecht anstehen, oder? Und darum haben einige von uns vielleicht ein bisschen zwei Gesichter. Das am Sonntag im Gottesdienst ist ein bisschen freundlicher. Und das in der Woche, ja, da leidet man auch unter diesem und jenem und futtert ein bisschen vor sich her. Und das macht man am Sonntag im Gottesdienst nicht unter den Geschwistern, die einfach so vor sich her futtern, oder? Das kann man ja nicht so. Ja, manchmal machen wir es eben gleich. Und dann sind wir froh, wenn es nicht alle wissen. Wir kennen ja die Reaktionen von kleinen Kindern, die etwas Dummes gepostet haben, was sie genau wissen, das hat mir die Mami oder der Papi gesagt, die darf nicht. Dann sieht man es noch, wenn sie klein sind. Dann werden sie grösser, dann sieht man es weniger, dann werden sie noch grösser, dann sieht man es gar nicht mehr. Und wenn man erwachsen ist, ist man schon Meister vom Fach, wie verberge ich mein sündiges Verhalten. Das merkt niemand mehr. In der Regel. Und dann manchmal plötzlich passiert etwas Dummes und dann kommt etwas ans Licht, oder? Und dann stehen wir ein bisschen dumm da. Und haben das Gefühl, oh, alle anderen um mich herum sind viel braver und ich bin der Schlimmste. Eigentlich dürften wir wissen, ist zwar nicht gerade so eine Ermutigung, aber besser sind die auch nicht. Wir haben auch unsere Nöte und unsere schlechten Seiten und die schwachen 5 Minuten im Leben. Leider gibt's das. Das ist keine Entschuldigung. Die Frage ist eben doch, was machst du, wenn du allein bist? Wenn du ganz allein an deinem PC hockst, was schaust du an? Wenn du das Gefühl hast, es schaut mir jetzt keiner über die Schulter, jetzt sieht mich niemand. Die meisten, die an der Pornosucht ein bisschen leiden oder ab und zu so Seiten anschauen, die wollen gar nicht, dass man das weiss. Was machen, wenn einem das passiert? Ja, schon beten. Das allein hilft wahrscheinlich gleich nicht. Es braucht ziemlich sicher einen Bruder oder eine Schwester, die dich mit dem kannst, darüber unterhalten und zusammen dafür bettest. Und von einem eventuell sogar musst Rechenschaft ablegen. Immer wenn es dir passiert, musst du mal Leute sagen, du, bin wieder gefallen. Dann hockt man wieder zusammen und bettet. Jemandem bekennen, das hilft schon wahnsinnig, wenn du weisst, ich müsste es erzählen. Oder was los ist? Wem leihst das Ohr, wem leihst das Auge, was redest, wenn du das Gefühl hast, du seist allein? Je nachdem, was dir jetzt tust, für eine Antwort geben, für dich im Stillen, weisst, ob im Licht oder in der Finsternis lebst. Eine Klammerbemerkung. Die Frage ist dumm. Was machst du, wenn dich niemand sieht? Das gibt's gar nicht, der Zustand, dass dich niemand sieht. Gott sieht dich immer. Der weiss nicht nur, was machst, der weiss sogar noch, was denkst. Und ich kenne jemanden, der heute Morgen auch da drin sitzt, wo mir auch schon gesagt hat, du, pass auf, was denkst. Das ist noch lustig, wenn einem ein Mensch das sagt, oder? Pass auf, was denkst. Dann hörst du, ui, was mischt sich jetzt der ein? Ich kann doch denken, was ich will. Die Gedanken sind frei. Nein, sie sind eben nicht. Wenn Gott nachfolgen will, dann sind sie nicht mehr frei. Man soll die Gedanken in Gefangenschaft an Jesus Christus nehmen. An dem üben wir ein Leben lang. Ich habe es noch nicht perfekt. Aber wir wollen daran üben und den Kampf halt kämpfen. Das sollen wir machen. Manchmal stehen wir da in einem riesen Dilemma. Und wir kennen das alle. Sachen, wo wir froh sind, dass die anderen nicht wissen oder nicht hören. Also wenn mir etwas Schweres auf die Zeche fällt, dann kommen auch Wörter, wo ich froh bin, dass die anderen jetzt gerade nicht da sind. Und dass wir alle so Erfahrungen kennen, das ist keine Entschuldigung für dich und das ist keine Entschuldigung für mich, es ist einfach eine traurige, bittere Wahrheit. Und das machen wir jetzt, wenn es passiert ist. Bekennen. Jesus sagen. Mindestens Gott sagen. Eben, in gewissen Fällen, wenn es dir nicht hilft, dann sucht dir jemanden, was du zweit kannst vor Gott bekennen. Weil, wenn wir nicht im Licht bleiben, dann gehen wir aus der Gemeinschaft mit Gott und dann geht die Freude verloren. Und das ist schade. Die Werke der Finsternis sind die massivsten Freudenkiller, die es gibt. Satan probiert zwar etwas anderes einzuflüstern, oder? Mach doch das. Musst deine Freiheiten geniessen. Was willst du so ein idiotisches, religiöses Korsett anlegen? Das tut dich nur einengen und dann lebst du eventuell am Leben vorbei. Musst raus und musst es geniessen, oder? Und machen, was dir gut tut. Und das ist schön. Und manchmal haben wir das Gefühl, ja, das wäre doch schön. Dieses oder jenes. Wir wissen zwar ganz genau, ja, nach der Bibel wäre es eigentlich nicht so das. Und mit ein klein Erfahrung wissen wir, ja, das sind die grossen Freudenkiller vom Christenleben. Dann wird es plötzlich ein Krampf und dann hast du gar nicht mehr so Freude, dass du gläubig bist. Ich hatte eine Phase mit 17, wo ich das Gefühl hatte, wow, die Bibel, das ist ein Wald voll Verbotstafeln, das ist ja nichts, was Spass mich. Habe ich mal gedacht, mit 17 etwa so. Habe schon gewusst, das ist anders. Aber irgendwie hat es schon Sachen gegeben, die ich mich eigentlich auch gern. Bis ich dann ein bisschen später gemerkt habe, Gott bewahrt uns vor Sachen, die eigentlich zerstörerisch sind. Und die mich nur kaputt machen. Also gehe ich lieber den Weg im Licht. Auch wenn es ab und zu vorkommt, ja, dass ein Werk vor Finsternis passiert. Was tun? Eben, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Dann müssen wir uns zu Gott begeben, weil bei Gott gibt es völlige Vergebung. Und jetzt bin ich froh, wie der Johannes den Text schreibt. Er ist gewaltig. Zuerst sagt er hier den Vers 9, den kennen wir ja alle auswendig, oder mindestens sollten wir ihn auswendig kennen. Also ich lese ihn jetzt, weil jeder NGÜ lese, da ist es nicht genau so wörtlich, wie ich ihn im Kopf habe. Aber 1. Johannes 1, 9, der gehört ins Repertoire. Den müsst ihr einfach auswendig können. 1. Johannes 1, 9, zwingend. Also 1, 7 ist auch gut, aber 1, 9, das ist zwingend, muss man den können. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Willst du so leben? Dass der Sünde vergeben sind und du rein gemacht bist von allem Unrecht, das je begangen hast. Das lohnt sich. Das ist schön. Etwas habe ich lange nicht begriffen. Wieso steht hier, ist Gott treu und gerecht? Das ist doch letzt, das stimmt ja gar nicht. Der ist doch gar nicht gerecht, wenn er uns die Sünde vergibt. Dann ist er gnädig und barmherzig. Gerecht wäre er, wenn er ins Gob, oder? Das wäre gerecht. Wenn du dumm hast, dann hast du eine Strafe verdient. Geht jedem so im Strassenverkehr, wenn du verwünscht wirst. Dann gibt es halt die Strafe, oder? Wenn ich denke, wie günstig als ich Auto fahre, für immer, wenn es mich nicht verwünscht. Wie schnell bist du ein bisschen zu schnell, oder? Einfach ein klein, nicht viel. Ein oben da bin ich, weiss nicht mehr, von der Bibelstunde bin ich heimgefahren. CD-Gerät angelassen, wunderschöne christliche Musik drauf, oder? Und ich bin gefahren und plötzlich habe ich so ein bisschen mitdirigiert mit der einen Hand. Ja, yeah, das war super Musik. Und dann, fast auf 80 und in einem Dorf hin. Ich bin sofort auf Bremse, es hat nie einen blitzt. Aber wenn es blitzt hat, wäre ich heute zu Fuss in Gottesdienst gekommen. Und eigentlich habe ich nichts Böses gemacht. Ich hatte nur Freude gehabt an der Musik, oder? Wenn etwas Dummes machst, gibt es eine Strafe. Das ist gerecht. Warum ist Gott gerecht? Der Danny Beusch hat das auf der Riesenflur und mir einmal ganz schön erklärt. Er hat gesagt, nehmen wir jetzt mal an, du kaufst deiner Frau ein Gea. Wunderbar. Jetzt darf die ein Jahr lang in der ganzen Schweiz gratis Zug fahren. Wenn die in den Zug einsteigt und es kommt der Kontrolleur, dann kann sie einfach ihr Gea zeigen und dann weiss der, ist gut. Dann ist er gerecht, wenn er sie fahren lässt. Sie hat zwar nichts gezahlt, ich habe gezahlt. Aber sie darf fahren. Und genau darum ist Gott gerecht, weil Jesus hat gezahlt. Wegen meiner Schuld hat er gezahlt. Und aus dem Grund, dass Jesus meine Strafe gezahlt hat, gesühnt hat, ist Gott jetzt gerecht, wenn er mir vergibt, wenn ich ihn darum bitte. Weil er es versprochen hat. Und ein anderer hat für mich gezahlt. Das ist Gerechtigkeit. Gott sagt nicht, Schwamm darüber komm, macht nichts. Nein. Es ist schlimm gewesen, hättest du den Tod verdient. Aber ein anderer ist für dich gestorben. Jetzt darfst du frei sein. Und darum ist er treu und gerecht. Weil es hat einen gezahlt. Oder wie es im Vers 7 heisst, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist ganz verrückt. Und wisst ihr, was gerade vor dem Vers steht, wo ihr solltet auswendig können, da, dass Gott uns Sünde vergibt. Fortan steht, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Das ist wieder so ein Agumekopf. Einerseits ist es beschämend. Wir sind alle Sünder. Auf die andere Seite ist es befreiend. Ja, ich stehe nicht allein da. Aber es gibt einen Ausweg aus dieser Sünde. Früher bin ich Sünder gewesen und musste sündigen. Jetzt bin ich gerechtfertigt und kann leider noch sündigen. Aber wenn es passiert, darf ich es ans Licht bringen zu Gott. Und sagen, schau, da ist es wieder passiert. Ich will das nicht mehr. Ich gebe dir es ab und ich bitte dich um Vergebung. Und er ist treu und gerecht und reinigt uns von allem Unrecht, das wir gemacht haben. Und dann doppelt er noch, oder? Im Vers nachher. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Gottes Wort Raum geben in unserem Leben. Das ist wichtig. Und jetzt sind wir wieder am Anfang von seinem Brief, oder? Von allem Anfang an war es da. So fängt er an. Und er redet vom Wort des Lebens. Ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich habe es angelenkt, ich habe es beobachtet. Mir könnt ihr es glauben. Es war immer das Wort des Lebens. Lasst euch ein Leben bestimmen. Wandelt im Licht. Dann habt ihr die Gemeinschaft zusammen. Und der Johannes erklärt das wunderschön. Und irgendwie liegt da ein Geheimnis verborgen. Wir geben ihm keinen Raum im Leben, oder wir geben ihm eben Raum im Leben. Stell dir mal vor, dein Leben wäre eine Fünfzimmerwohnung. Du hast 5 Räume zur Verfügung, oder? Da ist zum Beispiel der Raum von deinen privaten Finanzen. Wie sieht das aus? Hast du Ordnung oder hast du doch ein bisschen Durcheinander? Darf Gott da reinleuchten in dein Finanzgebaren? Oder macht es dir etwas, wenn da plötzlich Gottes Licht drauf scheint? Wie gehst du um mit deinen Gütern? Ich sage überhaupt nicht, und ich meine das auch so, wenn Geld hast, gibt es sofort in die Mission alles. Das sage ich nicht, überhaupt. Es wäre ein unverantwortlicher Umgang mit Geld. Aber bete darüber, was sollst du damit? Dass Gott dir das zeigt. Und lass ihn bestimmen, was mit deinem Geld passiert. Du darfst viel brauchen. Gott verlangt eigentlich nur den Zehnt. Dabei lesen wir, ihm gehört alles. Gold und Silber und alles. Und dann verlangt er nur den Zehnt. Ist noch bescheiden eigentlich. Wenn du im Kanton Bern einen Lottogewinn machst, müsstest du, glaube ich, 35% abgeben. Der Staat ist weniger bescheiden. Der Raum der Finanzen. Umgang mit Geld. Der Raum der Sexualität. Wie sieht es in dem aus? Treue vor und während der Ehe. Wie leben wir das? Das ist ja heute ganz verrückt, was da läuft auf diesem Gebiet. Wie sieht das bei uns aus? Der Raum vom Berufsleben. Karriere und was sonst nebendran so läuft. Dann hast du ja auch noch den Raum vom Familienleben. Und das solltest du jetzt alles noch auf eine Reihe bringen, oder? Das ist manchmal gar nicht einfach. Wie gehen wir mit all diesen Sachen um? Kindererziehung und so weiter. Darf Gott reinleuchten? Es ist schon interessant, dass wir manchmal Mühe haben zu erkennen, es kann gar nicht besser sein, als wenn er reinleuchtet. Wenn er leitet, kommt es am besten. Überlassen wir ihm doch die Leitung. Lassen wir ihn unsere Räume ausleuchten. Dass es da nicht Ecken gibt, wo wir lieber im Finsteren behalten oder einen Raum, wo die Türen zu sein muss, weil da bestimmt der Schöberli, ich selber. Da lassen wir keinen reinreden. Nein, Gott darf reinreden, wirklich. Er darf das ganze Leben bestimmen. Dann werden wir die Fülle der Freude erleben, die aus dieser untrübten Gemeinschaft mit Gott quillt. Gott ist das Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und für ein frohes Christenleben zu leben, gibt es eigentlich nur alles oder nichts. Lohne alles durchleuchten. Und folge ihm nach. Wir wollen im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir die Gemeinschaft mit ihm. Und das Blut von Jesus Christus, seinem Sohn, reinigt uns von aller Sünde. Ich sage es noch einmal, nach unserer Stellung sind wir perfekt vor Gott, keine Sorge. Unser Zustand hinkt hinten noch, da müssen wir dran arbeiten. Aber haben wir den Mut, das, was stört, ans Licht zu bringen und Gott zu sagen, er reinigt von aller Sünde. Ich will noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du treu und gerecht bist und deine Gerechtigkeit beruht auf dem Erlösungswerk von Jesus Christus. Er hat zahlt für unsere Sünden. Danke von ganzem Herzen dafür. Und danke, dass du willst, dass wir im Licht leben, in dieser Gemeinschaft mit dir. Und dass das, was du uns aufzeigst, was nicht stimmt, dir dürfen wir es zeigen, wir dürfen es sagen, dir bekennen und Vergebung bekommen für all das. Und das macht frei. Und das gibt Freude. Ich danke dir, dass das möglich ist. Und dass wir halt immer wieder dürfen kommen, wenn etwas war, wo wir sagen, hey, das gehört nicht her. Wir wollen es bekennen und lassen. Und mit dir leben, dein Licht in unser Leben scheinen, uns nach deinem Wort ausrichten, das Wort vom Leben beachten als Richtschnur. Danke von ganzem Herzen, dass du es gut mit uns meinst, Herr. Amen.